Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst zurückzufinden, dich wirklich mit deinem Herzen, mit deiner Seele zu verbinden und mehr in deine wahre Essenz hineinzuwachsen. Und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du mir heute wieder deine Zeit, dein offenes Ohr und dein Vertrauen schenkst. Also vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich bin ja mega glücklich, dass du da bist. Und ich bin heute besonders happy, weil heute eine ganz besondere Folge auf dich und mich wartet. Denn heute habe ich endlich mal wieder nach super langer Zeit, nämlich bestimmt mehr als 2 Jahren nach meiner, also das letzte Mal vor meiner Babypause, 2023 war es der Fall, habe ich endlich mal wieder einen Interviewgast im Podcast. Und es ist eine ganz besondere Gästin, eine ganz besondere Frau, die ich interviewen durfte für diesen Podcast, die meiner Meinung nach eine absolute Pionierin auf dem Weg der Trauerarbeit ist und ja, die für mich schon lange ein Vorbild ist mit ihrer Arbeit, der ich schon lange folge und wo ich mich einfach mega gefreut habe, dass wir jetzt zueinander gefunden haben und sie hier in unserem Podcast jetzt ihre Geschichte, ihre wirklich sehr bewegende Geschichte mit uns teilt. Und ich spreche von Kathi Bieber, der Gründerin von Seelensport. Und Kathi hat eine sehr, sehr bewegende, berührende Erfahrung gemacht. Sie hat vor 12 Jahren von einem Tag auf den anderen ihre geliebte Schwester verloren durch ein Gewaltverbrechen und ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, in ein kilometertiefes Loch gefallen. Also ihre Welt ist zusammengebrochen damals. Und sie nimmt uns mit in diese Erfahrung, nimmt uns mit in diese Zeit, in der ihre Schwester erst als vermisst gegolten hat, in der man nach ihr gesucht hat und in der dann irgendwann die Gewissheit kam, dass sie nicht mehr lebt und dass sie Opfer eines Gewaltdelikts geworden ist. Und sie nimmt uns aber nicht nur mit in diese unfassbar tragische Erfahrung, sondern sie teilt mit uns all das, was daraus erwachsen ist. Denn aus dieser persönlichen Trauererfahrung von Kathi ist ihr heutiges Unternehmen Seelensport entstanden, in dem es darum geht, Menschen über den Sport, über die Bewegung des Körpers dabei zu unterstützen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und ja, Kathi hat es selbst entwickelt, selbst erprobt, selbst quasi in ihrer eigenen Trauerphase ist es zu ihr gekommen, wirklich rein intuitiv, dass sie gespürt hat, dass die Gefühle eben unterschiedliche Gefühle an unterschiedlichen Stellen in ihrem Körper angesiedelt sind und dass sie auf unterschiedliche Weise danach verlangen, irgendwie rauszukommen und ja, einen Ausdruck brauchen. Und daraus hat sie ihr Konzept entwickelt, was mittlerweile tausenden Menschen durch Trauerprozessen geholfen hat. Und es geht nicht nur um die Trauer, die wir spüren, wenn ein geliebter Mensch verstirbt, sondern es gibt immer wieder Umstände in unserem Leben, die uns in eine Phase der Trauer hinein katapultieren, wirklich hineinschmeißen, häufig von jetzt auf gleich, sei es durch eine Trennung, durch eine Scheidung, durch einen Verlust, durch einen Jobverlust, durch eine Krankheit, durch den Tod eines geliebten Menschen. Also es gibt so, so viele Umstände, die uns in diesen Zustand bringen, in dem wir uns so hilflos fühlen, in dem wir ja keinen Boden unter den Füßen spüren und gleichzeitig einfach tausend Gefühle auf uns reinprasseln in einer Intensität, wie wir sie vielleicht bis dahin nie gespürt haben und einfach nicht wissen, wohin mit all diesen Gefühlen die Achterbahn in uns fahren. Und Kathi hat dafür einen Weg gefunden, der einfach so, so wertvoll und so hilfreich für tausende von Menschen ist. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass sie all ihre Erfahrungen heute im Podcast mit uns teilt. Und ich möchte gleichzeitig hier aber auch die Triggerwarnung aussprechen. Ich habe schon gesagt, es geht um Tod, es geht um Mord, es geht um Gewalt. Von daher spür hier gut in dich hinein, wie es dir gerade geht, wie du dich gerade seelisch, psychisch, emotional fühlst. Ob du dich imstande fühlst, dir dieses Interview anzuhören. Ansonsten kannst du vielleicht auch erstmal im Internet ein bisschen was zu Kathis Geschichte lesen und dann für dich entscheiden, ob du das Interview jetzt gerade hören kannst oder nicht. Wenn du dich bereit dafür fühlst, dann freue ich mich sehr, wenn du uns deine offenen Ohren schenkst, denn du wirst einfach so viel wertvollen Input für dich mitnehmen, wie auch du in Krisenzeiten über die Bewegung deinen Gefühlen helfen kannst, ja wirklich an die Oberfläche zu kommen und das auszuleben, wofür sie eigentlich da sind, weil unsere Gefühle wollen uns ja nichts, sie sind liebevolle Reminder und Kathi gibt dir einen Handlungsleitfaden mit, wie du mit ihnen ins Gespräch kommen kannst. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt. Du lehnst dich zurück, du lässt dich inspirieren und berühren von dieser wundervollen, starken, inspirierenden Frau und wir legen los mit der heutigen Folge Heilung in Bewegung, Kathi Bieber und das Seelensportkonzept. Los geht's! Hallo liebe Kathi, herzlich willkommen bei mir im Podcast heute. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Es hat mich mega gefreut. Ich habe es dir ja gerade schon gesagt, als du geschrieben hast, weil ich deine Arbeit schon lange kenne. Also eigentlich seit ich meine Arbeit mache. Damals habe ich so ein bisschen recherchiert, was gibt es alles im Bereich Trauerarbeit, Trauerbegleitung. Und da bin ich um Seelensport nicht drum herum gekommen. Deswegen mega, richtig, richtig schön. Freue ich mich sehr, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal so ein bisschen in deine Geschichte ein, dass wir vielleicht mal überlegen, du hast ja auch schon 2 Bücher geschrieben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe ein Buch über dein Leben. Du hast ja ein Buch Larissas Vermächtnis gewidmet, aber es gäbe ein Buch über dein Leben. Wo würde dieses Buch vielleicht starten und wie würde dieses Buch zum Seelensport kommen?
Boah, was für eine große Frage. Ja, erstmal vielleicht danke, dass ich dabei sein darf. Also es hat mich auch voll gefreut über deine Rückmeldung und dass wir da jetzt gemeinsam sprechen dürfen. Ja, ich glaube, ich würde wirklich direkt anfangen bei meiner Geburt, weil ich finde, damit startet man ja ins Leben und dann
absolut.
Von der ersten Sekunde wird alles geprägt und geformt, so wie du die dann entwickelst, vor allem auch mit all den Emotionen und den körperlichen Gegebenheiten. Also ich finde, da darf man nichts weglassen.
Yeah.
Und deswegen würde ich direkt da rein starten und ich bin ja dann in Tirol eben aufgewachsen, also ich bin Tirolerin. Ich bemühe mich immer wieder im Podcast etwas schöner zu sprechen, damit man mich auch überall versteht.
Aber jetzt kann ich alles verstehen.
Es könnte passieren, dass mal irgendein O statt auch oder so raus ploppt, aber ja, schon bitte melden, beschreiben
oder so. Wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich nochmal nach.
Genau, bitte. Ja, und ich bin eben aufgewachsen mit meinen 3 jüngeren Schwestern, das mich dann natürlich auch nochmal um einiges mehr geprägt hat.
Ja.
Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob dann allein bleibst in dieser Familie mit deinen Eltern oder ob da noch andere dazukommen. Und denen würde ich auf jeden Fall in diesem Buch, wenn es über mich geht oder mein Leben, einfach einen von den größten Plätze und Räume eingeben, weil sie sind halt das Wertvollste und Wichtigste, so vor allem bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Seelensport entstanden ist. Das war ja dann 2017 offiziell.
Yeah.
Und die haben mich einfach so intensiv begleitet. Und unsere Kindheit war nicht immer so leicht. Mein Papa war Alkoholiker und wir haben da echt auch einiges schon mitgemacht und erlebt. Er ist mittlerweile trocken, muss ich gleich dazu sagen.
Schön.
Also wir sind ganz stolz auf ihn, dass er das so geschafft hat. Seit ich 21 bin ja mittlerweile fast 40 dieses Jahr, mein 40er.
Und, I feel you.
Und er hat es wirklich geschafft, eben dann den Alkohol zu lassen und ist ohne rückfällig geworden, also was ja wirklich eher selten ist, muss man sagen. Ja, gerade wenn dann auch noch so ein Trauerfall passiert, wie der meiner Schwester eben dann, ist schon beachtlich, dass er das hinkriegt hat.
Ja.
Und trotzdem war die Kindheit dann nicht so leicht oder mit so viel Leichtigkeit verbunden. Und gerade deswegen nehmen meine Schwestern natürlich noch mehr Raum und Platz ein da in dieser Kindheit, wo wir da zusammen aufgewachsen sind, weil wir uns immer extrem unterstützt haben und füreinander da waren. Wir haben immer gesagt, eine für alle für eine. Und niemand bleibt zurück. Und wenn es jemand schlecht geht, ja, dann helfen wir dem immer weiter so und tragen uns gegenseitig durch diese ganzen Krisen schon in der Kindheit. Das haben wir dann so gemacht und und dann bin ich studieren gegangen. Da habe ich mich natürlich dann auch ein bisschen gelöst von meinen Schwestern. Da ist dann vielleicht so mehr oder würde ein Kapitel so eher um mein Leben gehen. Weniger mit den Schwestern zusammen, sondern eben, wie sich Freundschaften entwickelt haben, Beziehungen natürlich diverse. Also ich habe ja dann immer wieder Beziehungen gehabt und mein längste damals war mit einem Engländer über 5 Jahre, so in der Anfangsstudienzeit, und haben Geschichtswissenschaften studiert ursprünglich,
Ah.
also was ganz anderes. Ich bin eigentlich
Ja.
Historikerin.
Aha.
Schreiben habe ich schon immer gern mögen. Es war immer mein Traum, einen Roman zu schreiben, einen historischen. Ja, und jetzt habe ich halt eine Biografie, historische, geschrieben, kann man sagen so. Und eben über ein Sportkonzept. Und dann eben würde das, oder macht das Buch dann wirklich so einen Schwenk, weil es hat noch so ein Kapitel, wo es so mit ganz viel Zuversicht und Hoffnung und einem richtig tollen Ausblick nach Wien würde dann so dastehen, weil mein Traum war es immer, in Wien zu leben und dann in einem Archiv. Ich wollte dann weiter Archivwissenschaften studieren. Und das, ja, wäre auch ein Riesenbereich, weil es mir einfach immer wieder fasziniert hat. Die alten Schriften, Paläographie und sowas, das mag ich bis heute noch voll gern. Und Latein und Altgriechisch habe ich auch gemacht. So
Nett.
nebenbei noch. Also ganz viel in die Richtung, und dann ist aber dieser Traum geplatzt, und da wäre dann wirklich so, ich weiß nicht, fast schon einfach eine leere Seite wahrscheinlich dazwischen, wo so wie ein neues Kapitel oder ein ganz neues Buch schon fast anfängt, weil mein Leben sich dann einfach komplett verändert hat. Und das war dann eben 2013 im September. Meine Schwester hat da einen Freund gehabt in der Zeit, aber ganz frisch kennengelernt. Also ich habe ihn an dem Abend selber kennengelernt. Und ja, und dann nach dieser Party, da haben wir so eine Hausparty in Innsbruck gemacht, wo ich studiert habe. Und ganz gelassen und schien war das zusammen. Und dann in dieser Nacht eben hat er dann eben sie umgebracht. Also auf brutalste Art und Weise mit Erwürgen, Ersticken, dann ihren Leichnam natürlich verstecken versucht, also im Sinne von, er hat sie dann wirklich in einen Fluss geschmissen, ihren Körper. Und ja, und da hat sich natürlich, also es ist wirklich wie so eine Zäsur. Und wenn wir heint innerhalb der Familie noch drüber reden, wir reden mit allem drum und dran, geht's immer so vor der Larissa, nach der Larissa. Es ist einfach so ein richtig krasser Einschnitt. Deswegen wäre da dieses Buch wahrscheinlich auch so eben, es hätte halt eine krasse Zäsur drin
Ja.
und beginnt was ganz Neues eben. Und der Anfang war natürlich Horror. Also ja, wir haben ja alle nicht gewusst, dass sie umgebracht worden ist, sondern er hat ja so da, als hätte sie einfach die Wohnung verlassen in dieser Nacht. Und sie hat sich aber nicht bei mir gemeldet. Ich habe nicht gewusst, wo ist sie. Niemand hat sie erreichen können. Wir sind dann natürlich gleich auf Suche gegangen, bei der Polizei gemeldet. Dann ist das immer weitergegangen mit Innsbruck suchen, dann ganz Tirol suchen. Es ist echt bis England hat man sogar gesucht. Also, weil es einfach immer wieder, weiß ich, Hinweise gegeben hat aus der Bevölkerung, wo jeder gedacht hat, sie hat sie irgendwo gesehen oder so. Das ist die ganze Zeit so gewesen. Und diese Suche hat sich dann 2 Wochen hingezogen, bis man dann eben draufgekommen ist. Also er hat auch mitgesucht, muss man sich vorstellen. So, das war echt krass. Bis man dann draufgekommen ist, anhand der Telefonlisten. Man kann ja beim Handy das anfordern, so die einzelnen Telefonate, diese Auflistung. Und er hat nämlich in dieser Nacht, wo er ihren Körper in den Fluss gebracht hat, ist er ja mit dem Auto hingefahren. Er hat sie ja in den Kofferraum gepackt, natürlich. Unglaublich einfach. Und dann ist er aber mit dem Auto stecken geblieben an dem Fluss, weil da war so eine Sandbank. Und ist nicht rausgekommen, hat den Pannendienst angerufen. Und der Pannendienst ist dann gekommen. Er hat ihm halt eine Geschichte auftischt, wie man bei uns so schön sagt. Also, oh, meine Freundin, wir haben da Oma gemacht, knutscht und so. Die ist jetzt schon zurückgekommen, weil jetzt kalt war. Und jetzt stecke ich aber mit dem Auto fest. Der Pannendienst hat sich nicht viel gedacht, weil das immer wieder mal passiert im Sommer so oder im Herbst. Und hat dann das Auto eben rausgezogen und durch diese Telefonliste, natürlich, man kann ja das rauslöschen, gestern, ich kann den letzten Anruf schnell mal aus dem Handy löschen, aber wenn man das beim Anbieter anfordert, dann sind natürlich diese Telefonate genauso noch drin. Und das hat dann ja gar nicht zu seiner Geschichte passt, weil er hat ja behauptet, sie hätte die Wohnung verlassen. Und warum soll er dann um 4 in der Früh einen Pannendienst anrufen? Das war schon sehr verdächtig und seltsam. Und da haben sie ihn dann eben überführt und mitgenommen auf die Wache und gleich mal verhaftet und dann war er auch sofort geständig. Also das war dann klar. Und dann war aber die Suche noch nicht fertig, weil wir haben nur immer nach ihrem Körper gesucht. Also wir haben dann gewusst, okay, sie ist im Ding, im Fluss, aber wo? Weil nur mit ihrem Körper, Beerdigung und so weiter, wahrscheinlich, du willst ja dann diesen Körper, die
Ja,
verabschieden können, so.
beerdigen,
Ja,
ja.
genau. Und dann haben wir, hat es fast 2 Wochen nochmal dauert, bis man den Körper dann gefunden hat durch die Wasserrettung. Die hat dann echt super Arbeit geleistet.
Wow.
Und dann hat endlich auch so diese Abschiednahme stattfinden können. Und trotzdem war es dann aber so, dadurch, dass sie ja fast 4 Wochen im Wasser war, war es nimm, oder sie haben uns davon abgeraten, sagen wir so, sie anzuschauen, was wir bis heint alle bereuen. Weil ich weiß ja heint, dadurch, dass ich mit Trauernden arbeite und auch mit vielen Bestattungsunternehmen in Kontakt bin, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, auch bei solchen Körpern zumindest die Hand oder irgendwas als realisieren und
Dass es
begreifen
so
da zu
ist.
verwenden, gell? Und ich da einfach sagen, ja, da macht es lieber nicht und fertig. Weil es fehlt natürlich ja dieses Begreifen, gell? Ich bin
Ja.
vorm Sarg gestanden und es hat irgendwelche fremden Kriminalpolizisten und diese Bestatterin, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, mir einfach gesagt, dass sie da drin liegt. Aber das Gehirn glaubt es ja nicht so, gell?
Ja.
Und dann war die Beerdigung und dann war erst mal so dieses Loch. Weil ich war so 2 Tage später oder so, ich bin so richtig zusammengebrochen und ich habe ja dann, ich bin in Reutte gesessen bei meiner Familie und habe aber eigentlich in Innsbruck gelebt, aber irgendwie wollte ich bei meiner Familie sein. Und haben es gleichzeitig nicht ausgehalten, weil es einfach so schwer war, wenn jeder dann ja trauert und dann nur die Trauer des anderen die ganze Zeit zu sehen, das, boah, also diese Wucht an Gefühlen, das ist ja fast nicht zu ertragen. Und ja, und dann sitzt er da und irgendwie, du hast keine Ahnung, was jetzt passiert, was ist jetzt der nächste Schritt, wie soll das jetzt weitergehen, wie geht denn wieder zurückfinden in ein Leben ohne diese Schwester, die einfach das Wichtigste in deinem Leben war. So, für mich zu dem Zeitpunkt, ich habe ja auch noch kein Kind gehabt. Man hört ja immer so den Satz, das Schlimmste, was passiert ist, wenn ein Kind stirbt. Für mich war in dem Moment das Schlimmste meine Schwester, weil meine Schwester meine engste Bezugsperson war, gell? Und es kommt immer auf die Beziehung drauf an und nicht auf den Familienstand oder sowas, gell? Und das war für mich eben Larissa und auch für meine Schwestern. Und deswegen war das für uns einfach in dem Moment das Schlimmste. Und Corona hat gewusst, wie soll man das überleben und wie kann man jemals wieder leben? Also, ich habe mich dann viel gefragt, so, ist es überhaupt möglich, dass man wieder lachen kann, ohne kleinen Heulkrampf zu fallen oder so? Oder verzweifelt zu sein? Also, solche Fragen hat man dann. Und man muss sagen, dann ist ja auch gleich diese Zeit losgegangen mit Vorweihnachtszeit und Weihnachten und Silvester. Also reinkatapultiert in diese Zeit. Das war unerträglich einfach und ich weiß bis heute nicht, wie das überlebt hat, wirklich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also, ich glaube, wir verfallen dann. Es ist wie so ein
So eine Funktion,
Schutzmechanismus,
ja.
glaube ich, dass man wie in so einer Art
Ja.
Trance-Zustand irgendwie und Funktionsmodus kommt. Muss man ja, also ihr ja
Ja.
dann noch mal krasser, ne? Also ich sag mal, bei einem natürlichen Tod, dann hast du dieses Funktionieren mit Beerdigung organisieren und so. Und ihr hattet diese Spanne dazwischen einfach noch, wo man ja voll funktionieren muss mit Suche und allem drum und dran dann, ne?
Genau.
Ja. Oh, unglaubliche Geschichte. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du das hier erzählst, mit uns teilst und ja, es ist einfach, ich finde es, wenn man dir so zuhört, es hört sich halt an wie in einem Film, ne? Also es ist ja so, oder? Man, keine Ahnung, es ist so weit weg, dass man jemals denkt, das könnte in dem eigenen Leben stattfinden, oder wie war das
Ja,
für
aber
dich?
das war bei mir auch so. Also, wo ich das erfahren habe, das Kriseninterventionsteam ist bei mir gesessen und hat gesagt, deine Schwester wurde ermordet von ihrem Freund. Da haben wir gedacht, hä? Sowas passiert doch nur im Krimi. Ich habe früher viel solche Bücher gelesen, aber auch Filme gesehen und so weiter. Und das kennt man ja, diese Situation. Haben mich davor auch wenig damit befasst, mit Gewalt an Frauen oder der Thematik und so. Und es ist ja auch damals, muss man sagen, echt weniger geschrieben worden drüber oder aufklärt. Was die Zeitungen waren schnell mal der Fall vielleicht, aber dann war es wieder weg so. Und dann sitze ich da und ich habe mir genau das gedacht. Das passiert doch nur im Film. Und es hat sich auch immer so angefühlt, als würde ich in einem Film sitzen. Gerade wenn ich dann Nachrichten geschaut habe mit meiner Familie, die dann eben so berichtet hat über den Fall Larissa. Jetzt ein neuer Termin zur Verhandlung des Mörders, bla bla. Du sitzt wirklich da und denkst, das ist nicht mein Leben. Das passt nicht zusammen. Ich fühle es nicht, ich spüre es nicht, dass das echt ist und so. Und gleichzeitig zerreißt es mir aber. Also dieses Hin- und Herspringen und dieses fehlende Realisieren eben. Du glaubst nicht, dass das echt ist, sondern du glaubst wirklich, es ist irgendwie wie ein Film. So.
Ja. Hast du das Gefühl, so weil du jetzt ja auch viele Trauernde begleitest, hast du das Gefühl, dass das bei euch aufgrund dieser Thematik drumherum länger diese Phase war, des nicht wahrhaben wollens oder könnens?
Ja, also ich weiß mittlerweile auch durch die Ausbildungen im Trauerbereich und so, wie wichtig es ist, eben diese Abschiednahme. Es ist generell ja immer so, wenn ein plötzlicher Todesfall passiert, eben, dass der Körper, die Seele, das kommt nicht hinterher. Da fehlt eben dieses Abschied nehmen, gell? Und deswegen ist so wichtig, dass man sich, wenn zum Beispiel ein plötzlicher Todesfall passiert, dass man wenigstens nur sich von dem Körper verabschieden kann. Also, dass man da seine Zeit kriegt, um zu berühren, zu begreifen und so, damit es wirklich auch ankommt. Und wenn aber beides nicht gegeben ist, plötzlich, und dann natürlich kommt auch noch dieser Gewaltaspekt, der mit ganz viel Trauma und Verlust von Urvertrauen und so zusammenhängt, oder? Wenn das nur dazu kommt, ja, dann dauert das Jahre. Und ich rede ja immer wieder mit meiner jüngsten Schwester, mit der Mara, die ist 10 Jahre jünger eben wie ich. Und wir sagen heint nur manchmal, dass es so ein paar Sekunden in unserem Leben gibt, wo man denkt, ach, vielleicht ist sie ja doch irgendwo und alles war nur ein Traum oder so. Weil ja immer nur das fehlt, gell? Es hat ja nie irgendwie so stattgefunden. Und ich merke schon auch bei den Trauernden, die ich begleite, dass wenn solche Fälle vorliegen, dass sie sich dann viel schwerer tun, eben ja das Ganze zu begreifen und viel länger auch das Gefühl haben, dass die Person doch nur irgendwo ist oder lebt oder wiederkommt und so. Ja.
Ja, das glaube ich. Das ist, ja, es ist einfach surreal, ne? Es ist irgendwie eine surreale Situation. Also irgendwie nicht von dieser Welt, ja. Und
Ja.
dann hol uns da mal rein. Ihr habt diese, also erstmal wahrscheinlich dieser Zwischen, vielleicht erstmal diese 2 Wochen dazwischen. Was waren Gefühle, die plötzlich da waren? Waren das alles bekannte Gefühle, kamen da komplett neue Gefühle dazu? Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
Munch jetzt die Zeit, wo man gesucht hat. Ja, also da war einerseits diese riesengroße Angst, dass eben etwas Schlimmes passiert ist, dass sie tot ist, weil das habe ich ja noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Also diese Angst, das sind die Horrorszenarien in meinem Kopf gewesen mit Entführung und so. Ich habe aber nicht eine Sekunde dran gedacht, dass er vielleicht daran schuldig oder irgendwie was damit zu tun hat. Ich habe wirklich einfach ihm geglaubt und dachte, ja, sie wird die Wohnung verlassen und dann ist etwas passiert. Entweder hat sie einen Unfall gehabt und sie liegt irgendwo oder sie wurde entführt und solche Szenarien. Also die ganze Zeit diese Angst. Und auch während wir gesucht haben, also das ist ja ein ganz komisches Gefühl, weil du suchst und irgendwie willst du sie finden, aber irgendwie denkst du, nein, ich will sie nicht finden, weil wenn ich sie finde, was macht das mit mir? Stell dir vor, ich finde sie irgendwo im Graben und sie ist verstorben. Oh Gott, also vor dem habe ich dann auch immer so Angst gehabt. Und dann auf der anderen Seite eben auch diese Hoffnung. Also irgendwie denkst du dann so wieder, heint werden wir sie finden. Heint ruft sie an. Du sitzt ja vor diesem Handy und wartest so sehnsuchtsvoll auf diesen Anruf die ganze Zeit, dass sie sich meldet und sagt, ma du, es tut mir leid, ich bin spontan irgendwo hin, was ja eigentlich gar nicht zu ihr passt hat, so. Aber trotzdem, du klammerst dir an jeden Strohhalm, an jede Hoffnung, an jeden Schimmer, was da in deinem Kopf passiert. Und der Sprung, den ganzen Tag hin und her und hin und her springst du wirklich minütlich. Der erschöpft die derart. Ich habe kein Auge mehr zurückgemacht. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe kaum noch gegessen. Ich habe einfach nur geweint. Und dann habe ich zusätzlich ja auch noch diese extremen Schuldgedanken gehabt, weil ich war die Letzte aus meiner Familie, die sie gesehen hat in dieser Nacht. Ich habe ja diese Party veranstaltet und meine Familie war ja in Reutte zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Larissa war bei mir in Innsbruck bei dieser Party und am Schluss eben von der Party hat sie ja schon ein bisschen mit ihm ja ein Problem gehabt im Sinne von, er war eifersüchtig auf einen Freund eben von mir auf dieser Party, weil sie mit ihm geredet hat und dann habe ich eben mit ihr geredet und habe gesagt, was ist los? Du schaust ziemlich traurig aus gerade und hat sie gesagt, ja, eben der Dominik eben, der ist gerade ein bisschen eifersüchtig und so. Ich werde jetzt mit ihm rumgehen und mit ihm reden in Ruhe Und dann habe ich gesagt, ja, aber bitte wirklich. Und dann meldest du dich und morgen reden wir in Ruhe drüber, wie es eigentlich geht und so. Das war so das Letzte, was sie gesagt hat. Also sie haben sie ja noch an der Hand gehalten, bevor sie das Lokal verlassen hat. Da waren wir dann schon beim Ausgehen eben in der Stadt und haben sie noch an der Hand gehalten und haben eben gesagt, morgen reden wir aber drüber, gell? Und dann hat sie gesagt, ja, passt, so. Und dann ist sie eben gegangen und das war das letzte Mal, dass sie sie gesehen hat. Also man kann sich nicht vorstellen, was man da für Schuldgefühle hat, obwohl man weiß, die Vernunft weiß genau, ja, sie ist erwachsen, 21 und wie oft passieren solche Situationen, ohne dass jemand umgebracht wird, gell? Aber das Gefühl, das Gefühl auch gegenüber von meiner Familie, dass ich einen Fehler gemacht habe, den größten meines Lebens so ungefähr und dann natürlich auch sie gar nicht gewusst haben, was ist in dieser Nacht alles passiert. Sie waren ja nicht dabei. Und der Blick von ihnen dann auch, die ganze Wut und auch diese Schuldgedanken dann von ihrer Seite noch zu kriegen, also das war auch nochmal mehr heftig, was ich dann ganz viele Streits gehabt dann mit der Anna eben, die immer wieder mich anbrüllt hat, in Grund und Boden, warum hast du sie gehen lassen und so, also weißt du, dieses Extrem, egal wo, mitten auf der Straße oder daheim, wir haben uns echt auch, oder ich habe mich, muss ich sagen, ich habe mich einfach anschreien lassen, weil man dachte, es ist gerechtfertigt so ungefähr. Also du fühlst dich eh schon wie ein Häufchen Elend. Und wir haben mittlerweile natürlich, also Jahre später, ausführlich drüber geredet. Und wir haben ja dann noch Familientherapie gemacht, alle gemeinsam. Und das hat uns dann schon gerettet und wieder zusammengeführt. Ohne das wären wir definitiv nicht als Familie heute da so in der Verbindung, gell?
Wow, ja.
Weil es sind schon viele, viele Unzähne so Lasten, die man dann da trägt für sich, aber auch miteinander als Familie, das zerrüttet ja das ganze Familiensystem. Die Eltern können nicht mehr Eltern sein, fallen aus ihrer Rolle. Wir als Schwestern, jeder hat ja so auch seine Rolle, wenn so viele
du
sind.
Als Älteste.
Genau, ich als Älteste dann auch noch. Also diese Verantwortungsrolle eben schon in unserer Kindheit immer wieder. Und jetzt habe ich versagt als große Schwester. Also das war auch ganz lang ein Gefühl, das mich da begleitet hat. Und in diesen 2 Wochen hat es natürlich angefangen, dieses Gefühlschaos. Und na, das sind definitiv keine Gefühle, die so in der Intensität davor irgendwann mal gehabt haben. Mhm. Also, das war das erste Mal, dass sie das so extrem erlebt haben.
Das heißt, ihr seid dann quasi schon in dieser Zeit sehr auseinandergedriftet in der Familie?
Mhm. Voll. Also, wir haben wirklich. Irgendwie wollten wir zusammen sein und irgendwie haben wir uns kaum ausgehalten gegenseitig und mehr oder weniger angeschrien. Meine Mama war auch dann sehr kühl und abweisend und distanziert total, hat überhaupt nicht geschafft, dann irgendwie noch jemanden zu berühren oder zu umarmen. Und das war für meine jüngste Schwester natürlich katastrophal, weil die war 17 zu dem Zeitpunkt. Da ist man eh schon unsicher, oder? Man kennt es ja in dieser Jugendzeit. Und dann bricht es alles zusammen und boah, das hat sie so getroffen. Also Mara ist dann wirklich auch in so ein Ding reingeschlittert, wo sie sich selber verletzt hat. Dann hat sie aufgehört zum Essen, die hat dann ganz viel abgenommen und die war aber schon immer sehr dünn. Und dann haben wir Gott sei Dank, haben wir irgendwann gesagt als Familie, da Gott sei Dank was gut so wieder zusammengehalten, dass es dringend notwendig ist, dass Mara aufgehoben ist irgendwo und geschützt wird vor sich selber. Und sie ist dann wirklich in die psychiatrische Klinik gegangen in Innsbruck, da war sie dann ein halbes Jahr. Und sie sagt bis heint eben, dass ihr das Leben gerettet hat. Also ohne das wäre sie wahrscheinlich nicht mehr so, gell? Und das kommt ja dann dazu, zu der Trauer um die Schwester, die ja verstorben ist, musst du ja nur Angst haben. Und hast dann auch noch die Trauer um die Schwester, die sich jetzt verletzt, die im Leben will. Und dann
oder all die Sorgen, ne?
Ja, voll, voll. Und dann habe ich noch eine Schwester gehabt, die eben extrem wütend war und einfach mich nur anbrüllt hat. Und dann auch so, also die Anna war immer schon so sehr ehrgeizig und wir schauen jetzt nach vorn. Und die hat das eher so ausblendet und dann auf Seite geschoben und gesagt, na, wir müssen uns jetzt auf die Zukunft konzentrieren und so. Und war sehr hart mit sich, aber auch eben mit ihrem Umfeld, mit uns, und hat dann praktisch einfach weitergemacht. So, also das hat sie dann auch Jahre später erst gemerkt. War vielleicht nicht so der gesündeste, beste Weg sogar. Und heint haben wir das ja alles ausdiskutiert und besprochen und sind eben enger als jemals zuvor. Wirklich, das ist echt ein Wunder. Man muss sich vorstellen, meine jüngste Schwester arbeitet jetzt bei mir, ja. beim Seelensport, so tagtäglich, Vollzeit. Und das ist schon ein krasser Sprung, oder?
Ja, unglaublich, ja. Aber ja, dazwischen liegen halt ganz, ganz viele Prozesse dann, ne?
Ja,
ja. Und dann ist es, ihr habt es dann erfahren, dann war klar, sie ist verstorben, sie wurde gefunden, sie wurde beerdigt. Dann war ja auch, glaube ich, eine relativ lange Zeit, bis diese Verhandlung stattgefunden
genau,
hat.
Genau, die hat dann genau auf den Tag, genau 9 Monate später, am 13. Juni, also am 13. September in der Nacht, ist sie verstorben, umgebracht worden. Und am 13. Juni 2014 ist dann die Verhandlung gewesen. Und in dieser ersten Trauerzeit dann ist es eigentlich nur um diese Verhandlung gegangen. Mhm. Wie überlebe ich diese Verhandlung? Was passiert da? Wie lange wird er kriegen? Das sind halt Fragen, die die ganze Zeit beschäftigen. Du kannst dich nur gar nicht so richtig auf die Trauer einlassen, weil du eben den Fokus ständig auf ihm hast. Und das war schon anstrengend einfach. Vor allem auch die Medien. Also wir haben ja dann auch eine große Öffentlichkeit da gehabt, die da mit uns natürlich auch gesucht hat in der Zeit, aber auch ganz viel trauert hat dann mit uns. Und das war einerseits irgendwie berührend und schieren, aber andererseits halt auch sehr belastend, weil wenn man sich vorstellt, jede Woche kommt ein neuer Zeitungsartikel über deine Schwester und über diese Verhandlung und über die Art, wie sie gestorben ist. Und das ja nicht nur in der Zeitung, sondern im Fernsehen und über Radio, egal wo ich hingegangen bin, du bist fast nicht rausgekommen. Auch wenn du gesagt hast, okay, ich versuche jetzt einkaufen zu gehen oder zum Arzt zu gehen, kann mich noch an eine Situation erinnern, dass wir beim Zahnarzt gesessen sind, Mara und ich, und dann läuft halt Radio. Und im Radio bringen sie Neues vom Fall Larissa. Die Verhandlung, bla bla und so weiter. Also als wäre es halt, ja, sowas richtig Spannendes für alle. Und wir sitzen da und heben uns die Ohren zu, denken, aber hoffentlich ist gleich der Bericht vorbei, weil wir versuchen gerade zum Zahnarzt zu gehen. Also solche Sachen sind ja dann brutal schwierig, ohne dass durchgehend weinst oder so.
Ja.
Halbwegs stabil bist. Und dann halt ständig getriggert werden von all den Zeitungsartikeln und so, ist schon echt herausfordernd gewesen. Und deswegen hat da der Fokus eben nur auf der Verhandlung gelegen und nicht auf der Larissa selber. Und das auch in der Familientherapie. Also da ist nur drum gegangen, wie überlebt man jetzt diese Verhandlung? Wer will was? Wie schaut das Ganze aus? Wie können wir uns selber unterstützen, stabil halten und miteinander da irgendwie bis dahin zumindest mal durchhalten und es schaffen? Und erst dann eben, wo die Verhandlung war, und die war ja als einzige nicht dabei bei dieser Verhandlung, also meine ganze Familie war mit dabei, und für mich war aber klar, und da bin ich heute noch extrem dankbar und so glücklich drüber, dass wir im März 2014 schon angefangen haben zu trainieren, also Sport zu machen, und das hat mir dann auch dahin geführt, dass sie wirklich die Kraft klettern und auch diese Grenze setzen dann können, nein, ich werde nicht zu dieser Verhandlung gehen, weil ich weiß, dass es mich so zusammenhaut und dass ich habe, also für mich, ich habe nichts davon. So außer, dass es mir schlechter wieder geht. Vor allem meinem Körper. Ich habe ja brutale psychosomatische Folgen auch gehabt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, eben nicht an der Verhandlung teilzunehmen. Und jeder hat aber, das haben wir dann geschafft. Das ist total erstaunlich, dass wir das dann zu dem Zeitpunkt schon geschafft haben, jede Entscheidung zu respektieren und akzeptieren. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Das finde ich echt ohne Streit, ohne irgendwas.
Und ihr hattet euch dann aber schon, also ihr habt euch recht zeitnah dann Hilfe gesucht?
Ja, gleich mal, ich glaube Ende November war schon die erste Sitzung.
Als Familie zusammen?
Ja, genau.
Und jede jeder Woche. Für sich, habt ihr auch noch was gemacht?
Ja.
Oder?
Ja. Nicht nur das, also jeder für sich und die war es nicht anders mit ihrem Partner damals, also wirklich so in alle Richtungen ist das gegangen. Jeder hat einfach geschaut. Und das war, also ohne das war sie nicht, ich glaube nicht, dass wir das irgendwie so in der Form geschafft hätten.
Wurde euch das damals empfohlen oder seid ihr da für euch, dass ihr wirklich gesagt habt, wir nehmen uns sofort Hilfe in Anspruch?
Na, das wird da, gerade in so einem Fall wird da das empfohlen und du wirst auch unterstützt. Weil da gibt's ja diesen weißen Ring, der eben gerade für so Opferschutz und so tätig ist und das sind dann auch die Kosten übernommen worden, also das ist bei Gewaltdelikten oft so und ja, und deswegen haben wir wirklich ja jede Woche das machen können. Und wo dann Mara in der Psychiatrie war, da war es sowieso verpflichtend. Also da hat es dann große Wahl mehr gegeben sozusagen. Sondern da war es dann echt ja Pflicht, jede Woche in Innsbruck in dieser Klinik, wo Mara war, Familientherapie zu machen. Damit, okay. Ja, damit Mara, also das haben wir echt, also wir wollten es ja auch machen, aber manchmal würde man schon lieber mal schön, oh nein, es tut so weh und ich will nicht wieder da reinsitzen und mich niederbrüllen lassen oder jemand anbrüllen und so, weil die ersten Sitzungen waren einfach so, gell? Das war, es ist so schwer dann in so einer Sitzung zum Sitzen und jeden zum Sehen, wie er so zusammenbricht auf diesem Stuhl. Und dann hast du die eigenen Emotionen und entweder brüllst, weil die etwas, am Anfang hat es noch keinen Respekt oder Akzeptanz gegenüber dem anderen. Und dann war das halt so auf Gebrülle oft. Echt, aber ich finde es erstaunlich, dass jeder auch immer sitzen geblieben ist. Also niemand ist nie aufgestanden und hätte man ja auch machen können, aufstehen und den Raum verlassen. Aber sonst nicht mehr. Jeder ist immer sitzen geblieben bis zum Ende dieser Session. Voll am Arsch danach gewesen. Dann rausgegangen. Und das Krasse ist dann, wir sind dann als Familie rausgegangen. Und dann stehst du da draußen. Ja, habt ihr jetzt Hunger? Sollen wir Mittagessen gehen? So. Du switchest irgendwann so automatisch zurück in diesen Alltag rein. Das ist ganz komisch.
Ja.
So, aber irgendwann haben wir das, das war so normal. Da haben wir dann so geballte Ladung alles rauslassen. Und dann haben wir auch wieder harmonischer. Es ist dann echt von Woche zu Woche halt so harmonischer wieder geworden. Und war dann eben bei der Verhandlung oder während der Zeit der Verhandlung, war es dann wirklich auch wieder so, dass wir echt gut miteinander reden haben können und auch liebevoll und so miteinander waren. Und wir waren ja sogar kurz vor der Verhandlung noch im Urlaub in Wien gemeinsam.
Zusammen, okay.
Ja, zusammen, weil die Mara war damals Miley Cyrus Fan und hat sich das gewünscht, mal bei so einem Konzert dabei zu sein. Und sie ist ja 18 geworden, also sie hat da Geburtstag gehabt am 10. Juni. Und dann haben wir ihr das geschenkt, gemeinsam. Und es war echt schön. Also, das kann man sich auch nicht vorstellen, aber es war wirklich schön. Und vor allem war es richtig cool für uns, dass wir weg waren von diesem ganzen Medienrummel in Tirol. Also, da hat uns niemand gekannt, da hat uns niemand auf der Straße angesprochen oder so, sondern wir haben einfach in dieser Stadt durchgehen können, ohne dass viele Leute auf uns zukommen sind oder so.
Stimmt, das kam ja dann auch noch dazu, ne? Durch diese Öffentlichkeit. Ich meine, es ist, glaube ich, so schon, wenn man in Trauer ist, wissen ja die meisten oder viele Menschen gar nicht, wie sie mit einem umgehen sollen. Aber wenn dann natürlich noch diese Öffentlichkeit dazu kommt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer dann, ne?
Ja, das war schon krass, weil eben ich bin auf der Straße spaziert und es sind Leute herkommen und gesagt, boah, du bist doch die Schwester von der das Gläsen und Ding und das ist so furchtbar. Und dann haben sie halt ihre Bestürzung darüber ausdrückt, die ganze, wie schlecht es ihnen geht. Und dann 100-mal diese Sätze mit, ich könnte mir nie vorstellen, wenn das mein Kind wäre und so. Mhm. Ja, das ist meine Realität. Was soll ich dir jetzt da auffangen, wenn das wäre? Ja. Also man versucht ja irgendwie den Alltag durchzustehen und da draußen irgendwie das alles hinzukriegen und dann wird man halt ständig drauf angesprochen. Es war jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Gerade vor allem von Fremden, also nichts gegen meine Freunde, da war es natürlich okay, da bin ich auch froh gewesen, dass sie darüber reden haben können, aber jemand wildfremden will ich jetzt nicht so begegnen.
Ja, vor allen Dingen, vorher stand man gar nicht in der Öffentlichkeit und plötzlich erkennen die Leute zu diesem Thema dann irgendwie, ne?
Voll.
Aber ich finde es voll wertvoll, was du sagst, dass ihr euch natürlich durch die Empfehlung auch aber direkt Hilfe geholt habt, weil oft, und es da, wie du eben sagtest, dass so mit jeder Sitzung das ein bisschen besser wurde, weil es sich so anhört, dass ihr ja da einfach den Raum hattet, all die Gefühle und alle, die mal in Trauer waren, wissen es ja und ihr habt noch diese traumatische Erfahrung on top, wie viele Gefühle und was für ein Sammelsurium an Gefühlen da in einem ist, ne? Und das ist ja jeder Tag wie so eine Achterbahnfahrt und ihr hattet halt zeitnah euch die Möglichkeit gesucht, diese Gefühle zu kanalisieren. Was voll schön ist, wenn du jetzt dann erzählst, dass es mit jeder Sitzung dann auch ein bisschen weniger schreien oder so wurde, weil jeder einfach die Möglichkeit hatte, der Trauer Raum zu geben. Und das ist ja so oft, dass wir das nicht tun, wenn jetzt ein normaler Todesfall irgendwie in unserem Leben eintritt und wir eher so versuchen, weiß ich nicht, es runterzuschlucken oder weiter zu funktionieren oder wie auch immer und dann alles in uns bleibt an Gefühlen, ne? Und vielleicht magst du mal da auf diese ganze Gefühlsebene eingehen und du hast ja dann auch für dich wirklich einen Weg gefunden, diese Gefühle, ja, was ist es? Was hast du gemacht? Hast du den Gefühlen Raum gegeben?
Ja,
Gefühle
ausgedrückt.
Angeschaut, ne?
Ja. Ja, und wie du schon sagst, also auf familiärer Ebene in diesen Therapiesitzungen, da haben wir das dann gut kennen, da haben wir alles rauslassen und so. Und dann sind wir aber wieder zurück in den Alltag und jeder für sich auch. Ich habe meinen Alltag in Innsbruck gehabt, die war noch im Studium und so. Und da habe ich definitiv noch nicht, da bin ich nicht hingesessen. Also natürlich in dieser Therapieeinheit, einmal die Woche, eine Stunde. Aber was ist das schon? Während, also die andere Zeit muss ich ja selber schauen, wie kriege ich die Gefühle raus und wie gehe ich mit mir um und wie schaut das Ganze aus? Und da habe ich natürlich als erstes leider Gottes Grund so guten Weg gefunden. Dadurch, dass ich halt auch stark dieses, eigentlich habe ich echt Hass gegenüber mir selber empfunden, durch die ganze Schuld, was sie mir da auferlegt haben und diese Versagensgefühle noch dazu. Ich war die ganze Zeit so, ich bin's nicht wert, leben zu dürfen, so. Weil ich bin schuld, dass sie in ihm lebt. Sie müsste doch leben und nicht ich, so. Und das war so schwer auf meinen Schultern, dass sie mich dafür halt in einer anderen Form verletzt haben. Also nicht so wie Mara, die hat wirklich Selbstverletzung durch Armritzen, nennt man es ja so. Und bei mir war es halt zum Beispiel Alkohol trinken. Ich habe dann echt die Strategie, die ich halt kannte habe aus meiner Kindheit durch meinen Papa so. Das wird schon funktionieren so, gell? Also einfach krass, worauf man da zurückgreift. Und haben dann einfach wirklich jeden Tag so krass viel Alkohol getrunken, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin in der Früh aufgestanden und habe schon meinen ersten Shot Tequila oder Rum getrunken. Dann bin ich zur Uni, schon mal halb beschwipst so ungefähr. Und dann war ja eben diese Vorweihnachtszeit, den Glühweinbecher den ganzen Tag. Die haben ja dann immer schon ab 11 offen, diese Weihnachtsmärkte. Und dann bin ich halt immer mal vorbei, bin auch immer da wieder ein Glühwein. Oder dann habe ich mir halt eine Glühweinflasche gekauft und habe es daheim gemacht. Also Wein war dann eben in der Zeit. Und das ist immer extremer geworden und immer mehr. Und ich bin dann auch viel ausgegangen in der Zeit. Also habe mich wirklich dann auch so abgelenkt mit einfach Party machen und trinken. Aber was dann echt schlimm war, ist mit jeder Partynacht mehr, das war dann so im Januar, sind immer mehr Blackouts gekommen. Also ich habe dann oft gar nicht gewusst, bin aufgewacht, ich habe nicht gewusst, wo ich war, was ich gemacht habe und so. Also so ein Teil in mir hat wirklich damit selber sogar gehofft, jetzt dran sterben zu wollen, zu können, was auch immer, so den Mut oder das, ich hätte es nicht geschafft, mich selber so umzubringen jetzt direkt, aber ich wollte mich zerstören halt, gell? So eine richtige Zerstörungshaltung gegenüber mir und das habe ich halt dann jeden Tag gemacht. Und dann hat es einen krassen Punkt der Veränderung gegeben, der mich dann so richtig reinkatapultiert hat. Stopp, du musst aufhören damit.
Ja.
Das war dann Ende Februar, wo ich bei meiner Schwester, bei der Mara eben in der Klinik gesessen bin und sie war ja zeitlang gar nicht wirklich ansprechbar. Die war dann so stark auf Tabletten, Antidepressiva und so weiter gesetzt, dass die wie benebelt war. Ich weiß nicht, mit der ich gar nicht gescheit reden können sogar. Und dann irgendwann ist sie Gott sei Dank klarer geworden und man hat weniger Tabletten und so weiter gegeben. Und dann bin ich mit ihr da gesessen und dann hat sie eben so angefangen, Katrin, das bringt alles nichts mehr. Also ich habe mir überlegt, wie wär's denn, wenn du, ich und Anna einfach einen Weg finden, dass wir, sie hat es immer so gesagt, uns gegenseitig wegtun oder uns selber wegtun. So. Weil es bringt nichts mehr, sie weiß nicht, wie das funktionieren soll, nur ein schönes Leben zum Hauen oder zum Lachen, sie mag nicht mehr, es ist nur anstrengend, es tut nur weh und Mama und Papa sind ja ohne wirklich da und so weiter. Ja, und das war für mich so richtiges Wachrütteln. Ich habe mir gedacht, krass, hey, ich bin die Älteste und das sind ja noch jüngere Schwestern, die leben noch, gell? Und dann muss ich doch für sie jetzt mich sozusagen zusammenreißen und schauen, irgendein Vorbild noch sein, sonst verliere ich ja all, also ist das die Lösung, dass dann meine Eltern zurückbleiben ohne irgendein Kind noch so? Das habe ich dann versucht, irgendwie in Worte zu fassen, aber sie war dann wahrscheinlich wenig motiviert in dem Moment und hat dann auch gesagt, na, ist ja egal, sie will einfach sterben, so ungefähr. Yes. Und da habe ich mir dann gedacht, so, ich muss irgendwas muss ich jetzt ändern, gell? Und dann habe ich, von dem Tag an habe ich weniger getrunken schon mal. Und dann war der zweite Punkt, ich war beim Arzt, bei meinem Operateur, ich habe nämlich ein Jahr davor einen Kreuzbandriss gehabt, wo ich dann operiert worden bin Und dann ist ja Larissa gestorben und ich habe mich null ums Knie gekümmert. Also da keine Physio, nichts mehr, hat mich nicht interessiert so. Und dann war ich natürlich in der Kontrolle, ja, ist es gut verheilt oder nicht? Und dann hat er eben gesagt, Katrin, oh mein Gott, dein Knie versteift ja total. Wenn du jetzt nicht anfängst, deine Muskeln aufzubauen und einen Sport zu machen, dann wirst du nie wieder joggen können. Ist dir das klar? Und ich war ja zu dem Zeitpunkt 28 Jahre, also das ist schon ein Alter, wo du denkst, also ich würde jetzt schon gern vielleicht irgendwann doch noch was machen können. So. Und das ist mir dann auch so bewusst worden und da bin ich dann hochgefahren im Zug und habe die ganze Zeit an Larissa gedacht, weil Larissa immer sehr sportlich war und sie wollte ja mit mir den Kreuzbandriss dann eben das alles aufbauen und mir helfen und so weiter, weil sie sich gut auskannt hat. Und ich war nie so die Sportliche. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt gehst du ins Fitnessstudio für sie und fangst an, die Muskeln aufzubauen. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und es war Katastrophe.
Ja, das glaube ich, wenn man nie Sport gemacht hat vorhin.
Ja, das eh nicht so, aber ich bin rein und ich habe einfach, alles hat mir erinnert an Larissa. Ich habe sie an jedem Gerät gesehen. Ich habe
so
sofort losgeweint.
Ja.
Und in dieser oberflächlichen Fitnesswelt, wo alle so voll aufgepumpt um die rumstehen und komplett hilflos waren mit mir, die haben nicht gewusst, was so, also es war voller unangenehme Situation. Ich bin da an dieser Beinpresse gesessen und dann haben wir die ganze Zeit geweint.
Ja.
Und der Mann hat, glaube ich, gewartet auf die Beinpresse. Was macht er jetzt? Soll er mich jetzt runterschupfen oder so ungefähr? Also es war überhaupt nicht so der Weg, wo ich gemerkt habe, na, das funktioniert nicht. Deswegen bin ich dann zu meinem Mitbewohner, weil der war auch sehr sportlich und habe ihn dann um Rat gefragt. Und er hat dann gesagt, ja, Katrin, du brauchst ja nicht ins Fitnessstudio gehen. Mach doch einfach Übungen daheim. Ich kann da ein paar sorgen. Das geht doch ganz gut. Und da kannst du auch die Muskulatur trainieren und aufbauen. So. Und ich dachte, okay, mache ich das so. Dann hat er mir so einen Plan gegeben, zusammengestellt und ich habe dann angefangen, eben die Übungen zu machen. Mein erstes Training und man muss sich vorstellen, also er war kein Trainer, kein Professioneller. Und ich mir da, hat mir dann Übungen gegeben, wie eben Kniebeugen, Liegestütz und Sit-Ups und Burpees heißen die auch, diese
super
anstrengenden Übungen, Ganzkörperübungen. Und von denen aber immer so 100. Und nicht so 10, sondern 100. Und ich war dann aber so, ja, du musst immer für Larissa, ich war dann immer so, na, das muss ich jetzt für Larissa machen. Die hätte das gemacht, ohne Mucks, ich mache das jetzt für sie. Dann habe ich dieses erste Training durchgezogen, habe meinen Kleiderschrank halb niedergeschlagen, weil ich auf einmal meine ganze Wut geballt gespürt habe und rauslassen. Ich habe gebrüllt und geweint. Es war so extrem. Dann habe ich wieder 5 Kniebeugen gemacht, dann hat es wieder wie die Hölle brannt und ich habe wieder losbrüllt. Und dann sind auch Sachen rausgekommen aus mir auf einmal wieder. Du scheiß Arschloch, so richtig. Also da ist die ganze Wut so gegen ihn auf einmal hochkommen, die vorher gar nicht so wahrgenommen haben. Dann habe ich das alles gemacht und mich ausgetobt und alles drum und dran und bin am Ende von diesem Workout auf diese Matte gefallen und dann volle losgeweint und gleichzeitig ist dann auf einmal ein Lachen in mir hochgekommen und ich habe mich so frei und erleichtert gefühlt, wie seit dem Tag, wo man sich gesucht hat, nie das war. Und das war für mich dann eben so ein Moment, wo man dachte, war krass, das muss ich machen, das, da bleibe ich jetzt dran, so, gell? Ja. Und dann habe ich wirklich den Alkohol in der nächsten Woche von einem Tag auf den anderen einfach nichts mehr getrunken und jetzt mittlerweile 12 Jahre, muss man sagen. Ich habe einmal noch an meinem 30. Geburtstag ein bisschen mehr getrunken und schon davor habe ich vielleicht noch manchmal ein Sektglas zu Silvester oder sowas, aber schon nichts mehr, gar nichts. Das ist krass. Und dann meine Ernährung anfangen umstellen. Also oh, das habe ich ja gemacht. Ich habe mich total schlecht ernährt oder gar nichts gegessen. So immer so im Wechsel. Entweder Schrott oder nichts. So was Ausgewogenes.
Egal so, ne? Ja, genau. So eine ganz, ja.
Und jetzt kommt's, dann bin ich da eben, habe ich diese Trainings gemacht und die haben sie dann nach draußen verlagert in einen Park. Also was steht so ein Park, wo man dachte, ja gut, der Baum, dem ist das scheißegal, wenn ich dagegen schlage und so. Und ich habe mich noch freier gefühlt. Also ich habe dann auch so das erste Mal bei diesen Trainings draußen wieder die Bäume gesehen oder die Vögel zwitschern gehört. Das war alles wie tot. Plötzlich stehe ich da und habe Vögel gehört. Und habe gedacht, oh krass, einen Vogel habe ich auch schon über ein halbes Jahr nicht gehört. Ich meine, die haben ja trotzdem existiert, aber ich war nur so innen und der ganze Schmerz hat mich so blockiert in jeglicher Hinsicht. Und dann war ich wieder bei der Mara, also die haben ja regelmäßig besucht, und dieser Blick, das war ich nie vergessen, wie sie dann so neben mir gehockt ist und gesagt hat, was machst du jetzt? Na, ihr erzählt ja ein paar Trainings und so, hast du Lust, da mal mit zum Gehen und so. Ja, ich war so ein Ding, und sie war ja nicht so motiviert, und ich gesagt, da, probier's, und das macht Spaß, und wirst sehen. Und sie ist dann wirklich mitgegangen, und das hat wirklich, also wir haben sie angeschaut, und es hat ausgeschaut, als würde sie so vom gräschen Loch reinkatapultiert werden ins Leben. So. Und das haben wir dann wirklich regelmäßig gemeinsam gemacht. Und dadurch, also durch das, dass sie das angefangen haben, hat sich dann natürlich mein Gefühl hat sich verändert, weil die haben endlich einen Raum gekriegt für all diese Gefühle eben, so um sie rauszulassen, so einen Platz. Diese Matte war der Platz für all meine Gefühle. Und dann auch noch für meine Schwester, und haben sie dadurch auch motivieren können, wieder etwas Schierens im Leben zu spüren, zu erleben. Meine andere Schwester, Anna, die hat ja in Reute zu der Zeit gelebt. Die war auch schwanger zu dem Zeitpunkt. Die war da natürlich jetzt nicht dabei oder so, aber Mara eben voll. Und so, ja, so sind wir echt in diesen ersten Monaten immer wieder mehr in Richtung, vielleicht kann da doch noch irgendwas an Leben für mich da sein. An Schönheit des Lebens. An Sinnvollem oder so. Da ist das wirklich entstanden, dass sie das erste Mal wieder irgendeine Hoffnung gespürt haben. Nur durch diese Bewegung. Ist das nicht krass?
Das ist, ja, ich finde es super beeindruckend, weil wir den Körper ja oft in solchen Situationen überhaupt nicht berücksichtigen. Also
na, gar nicht.
So null, ne? Und ich meine, das kann man ja auch auf die kleineren Dinge im Leben übertragen. Es muss ja nicht immer diese ganz krassen Situationen sein, sondern einfach, ja, was glaubst du, was machen Gefühle, was machen negative Gefühle mit unserem Körper? Und wie kann unser Körper uns vielleicht auch helfen, durch solche Phasen durchzugehen?
Ja, das ist ja, das kommt ja dazu, eben dadurch, dass wir diese Gefühle haben, also Gefühle entstehen ja durch die ganzen Reize, egal ob ich was sehe oder höre oder fühle, das wird ja mit meinen Erfahrungen abgeglichen und dann eben im Gehirn weiterverarbeitet, und es entstehen immer, bei jedem Gefühl entstehen körperliche Reaktionen. Mhm. Wenn ich wütend bin zum Beispiel, dann ballen sich sofort die Fäuste. Also die Hände, die Arme spannen sich sofort an. Ja. Das kennt jeder. Das ist auf der ganzen Welt gleich. Es gibt niemand, der volle wütend wird und dann eine total entspannte Hand hat. Das gibt's nicht. Ja. Das sind so diese Basisemotionen, die einfach immer gleich in der körperlichen Reaktion sind. Natürlich geht es dann tiefer, wenn ich sage, okay, was passiert mit dieser Wut jetzt? Lass ich sie raus, baue ich sie ab, schrei mal, lass diese Anspannung raus, baue den Stress, die Stresshormone ja damit ab, um wieder in eine Entspannung zum Kommen im Körper. Und damit mache ich dann ja auch wieder Raum für, weil du gerade gesagt hast, negative, auch diese angenehmen, positiven, wenn man so will, Gefühle, gell? Ja. Aber das geht nur in diesem Fluss, weil wenn ich das nicht mache, wenn ich dann in dieser Wut bleibe und halt weiter und diese Anspannung bleibt ja, die bleibt so lang, bis diese Wut rauskommt. Und die verkrampft dann natürlich die ganzen Muskeln. Sie erzeugt zum Beispiel oder Nackenschmerzen, diese klassischen, oder im Rücken haben es dann viele, oder vielleicht auch weitergehend oder tiefergehend in die Organe rein. Also die ganze Bauchgegend verkrampft, und dann vielleicht habe ich auch Magen, Darmprobleme, das haben ja alles gehabt, gell? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben angefangen habe, regelmäßig mit Bewegung oder eben auch Ausdruck in Form von vielleicht auch Schreiben oder kreativ sein, was weiß ich, manche malen vielleicht auch gerne eben, es gibt ja verschiedene Wege, gell? Aber ich muss immer auch meinen ganzen Körper mit reinnehmen. Diese Gespräche allein zu führen, das habe ich ja gemacht, diese Therapiesitzungen und so, und das hat mir geholfen, auf kognitiver Ebene, das zum Verstehen, oder? So, die Theorie dahinter. Aber es hat mir nicht auf körperlicher Ebene geholfen. Und die haben dann auch schnell das genau so einbaut, dass immer, wenn ich eine Sitzung hätte, dann entweder Familiending oder eben Einzelsitzung, dass sie direkt danach dann ein Training gemacht haben. Also da bin ich dann immer direkt hin, weil mein Körper hat sich echt wie Blei angefühlt, wenn ich in der Therapie war, über all das Reden, und ich spür's, ich erzeuge ja damit auch übers Aussprechen natürlich und überlegen und drüber nachdenken, spüre ja die Gefühle dann ganz anders und viel mehr oder viel intensiver, als wie wenn ich abgelenkt bin im Alltag bei der Arbeit oder so. Und dann brauche ich aber etwas, wo ich die Gefühle wieder rauslassen kann, abbauen kann, so den Stress, die Hormone, die da natürlich aufploppt oder sprudeln, so. Ja. Und diese Kombination hat man dann einfach mein Leben gerettet, wirklich.
Deins und auch das deiner Schwester dann im Endeffekt.
Ja, voll, voll.
Ja, so
und mittlerweile
spannend.
auch so viel andere.
Genau, so spannend, weil ich glaube, das ist so irgendwie so eine Richtung, in die Trauerarbeit bis dahin
Na,
kaum
damals
gedacht
noch gar
hat, ne?
nichts.
Also es ist so, genau, es geht immer um Gespräche und um Wege, eben über die Gespräche irgendwie den Gefühlen Raum zu geben. Und es ist ja auch eine super Möglichkeit, mache ich ja auch mit meinen Coaching-Klienten, aber dieses zu verbinden und dann zu sagen, der Körper muss, weil es macht ja so viel Sinn. Es ist ja, wie ich eben gesagt habe, gefühlt ist man in diesem Trance-Zustand und schirmt sich ja von allem ab. Und es ist wahrscheinlich, dass der Körper wie in so einen Schlafmodus verfällt oder also und man permanent angespannt ist und
ist so ein
wie du gesagt
Alarmmodus,
hast,
würde ich es eher nennen. Also wirklich so, er denkt die ganze Zeit, er ist in Gefahr, so ungefähr.
Ja,
Dieser
okay.
permanente Stressmodus und Alarmmodus, gell?
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich diese permanente Anspannung dann, ne? Und dann quasi über die Bewegung das wieder ins Fließen zu bringen, ist ja wie so, als würdest du so einen riesigen Stöpsel daraus
voll.
Ziehen.
Wir haben ja auch viele Trainerinnen mittlerweile, die, also auch Ärztinnen sind dabei, Psychotherapeutinnen, aber auch Heilpraktiker und so, weil wir haben ja viele in viele Richtungen und die bauen das ganz oft eben in ihre Gesprächsbegleitung ein, oder? Also wie gesagt, diese Kombination macht es ja dann auch so besonders, dieses, ich besprich das Ganze und dann lasse ich aber diese Klientin jetzt nicht raus mit diesem Bleiumhang und Schwere und so weiter, sondern was kann ich jetzt noch tun, was ist besprochen worden, welche Gefühle sind auftaucht und wie kann man die jetzt noch körperlich bearbeiten und dann kann ich rausgehen, etwas leichter und angenehmer insgesamt. Und da braucht es nicht ein ganzes Training, sondern eben einzelne Übungen, einzelne Bewegungen, die dann da schon einfach weiterhelfen können, gell? Und jedes Gefühl, das habe ich dann eben mit der Zeit einfach gemerkt, jedes Gefühl hat so eigene Bewegungsabfolgen oder braucht eigene Bewegungsabfolgen. Nicht jedes Gefühl hat die gleiche Bewegung. Und das ist halt wichtig auch zu verstehen, dass ich kann nicht in der Traurigkeit, hilft nicht das Boxen, sondern ich muss wissen, was macht die Traurigkeit mit meinem Körper? Wo sitzt die körperliche Reaktion? Und wie kann ich genau an der Stelle das dann auch lockern oder aufmachen oder die Muskeln halt lockern oder stärken, je nachdem, was für ein Gefühl eben. Und so ist eben, oder Seelensport aufbaut eben. Jedes Gefühl hat eine eigene Übung oder Übungs- oder Bewegungsabfolge. Das halt verpackt ist jetzt mittlerweile ja in Übungen, die Namen tragen, die Affirmationsgeschichten noch mit drin haben.
Ja.
Und so verbinde ich auch das Denken mit Fühlen und der Körperarbeit in einem. So.
Hast du da mal ein Beispiel? Also jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wenn wir jetzt bei der Traurigkeit bleiben, wo sitzt die Traurigkeit? Sitzt die dann bei jedem gleich? Oder wie finde ich raus, wo sitzt meine Traurigkeit?
Genau, also bei der Traurigkeit ist es auch ähnlich wie bei der Wut. Das zählt zu den Basisemotionen. Und wenn wir Traurigkeit erleben, dann bildet sich zum Beispiel dieser Kloß im Hals. Das kennt man, ja, so ein enge Gefühl halt im Hals. Und dann gibt es ganz viel Druck auf den Brustkorb. Und in der Haltung gehen wir immer dann nach vorn. Also niemand ist, wenn jetzt tief traurig und ich wein los, dann ist niemand offen und nach hinten gebeugt und weint so, sondern automatisch geht der Körper nach vorn. Das ist schon wie so ein Schutzmechanismus. Weil was brauche ich? Ich brauche jetzt Geborgenheit. Ich brauche Halt. Etwas, das mich hält und auffängt, mir Mitgefühl schenkt, so. Und das ist eben dieses nach vorne beugen und dann zum Beispiel sich umarmen oder da am Brustkorb streichen, klopfen zum Beispiel hilft da das durch zum Lockern. Und dann ist auch immer bei der Traurigkeit natürlich dieses Augenbrennen. Also in dem Bereich einfach, da bilden sich ja dann die Tränen natürlich, das rinnt runter. Oder die Lippen zittern leicht zum Beispiel. Manchmal passiert es auch, dass zu dem Kloß im Hals noch ein Druck im Kopf zum Beispiel kommt. Wenn ich dann aber anfange weinen und das dann noch fließen lasse, dann baut sich der zum Beispiel auch wieder ab. Gell? Und von der eben Bewegungsabfolge ist da dann viel, dass man im ersten Moment sich diese Geborgenheit schenkt. Also da habe ich dann viele Übungen, wo es ganz viel ums Umarmen geht eben, um den Brustkorb, eben wie gesagt reiben oder klopfen, so in die Richtung geht. Und dann aber auch immer in Sequenzen, und es geht ja immer so im Übergang, wenn ich diese Traurigkeit dann spüre und da sein lasse, dann habe ich auch wieder den Raum, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen öffnen. Also, dass ich dann zum Beispiel die Arme wieder nach hinten ziehe, um den Brustkorb da auch wieder zu dehnen, weil Wenn die natürlich nur nach vorn gebückt bleibt, dann verkürzt ja auch die Stelle. Und deswegen gerade bei Menschen, die sehr viele Heulkrämpfe haben, so wie ich damals, da geht man dann schon zum Teil so richtig nach vorn gebückt. Und dann ist wichtig, dass man die Gegenbewegung immer mit reinnimmt.
Ja.
Und da habe ich eben unterschiedliche Übungen. Das heißt zum Beispiel der Zwilling, der eben oder es zum Beispiel darstellt, dass in der Traurigkeit gibt's das Gefühl eben, ich brauche Rückzug, Geborgenheit, da ziehe ich mich wirklich ganz zusammen, auch mit meinen Beinen. Und dann gibt's aber auch wieder Momente, wo ich merke, boah, die andere Seite in mir öffnet sich wieder gegenüber Menschen oder der Natur oder zum Rausgehen und mal da reinspüren, wie fühlt sich das heute an? Also zum Beispiel so einfach mal hinspüren, wie geht's gerade?
Ja.
Bin ich eher offen? Wie fühlt sich das an? Oder drängt es mir alles, dass ich mich gerade zusammenziehe? Also zum Beispiel geht es darum beim Zwilling, aber eben auch andere Übungen rund um Traurigkeit, wie der Sextant, wo es auch viel um Umarmung oder Vorbeuge zu den Füßen hin im Sitzen, wo ich dann auch so wie so in einem Kokon drin bin und mich selber schützen kann und Geborgenheit mir schenke oder eben Umarmungen mache und so weiter. Also da haben wir ganz viele verschiedene Übungen natürlich.
Mega spannend. Das heißt, wenn ich quasi das für mich reflektiert bekomme, welches Gefühl ist da gerade vorrangig, dann kann ich dementsprechend meinem Körper das geben, was er braucht, um diesem Gefühl dann den Raum zu geben.
Genau, genau. Ja.
Und hast du denn auch, du hast ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen hast du jetzt schon mit Seelensport begleitet, weißt du das?
Also die Bücher sind sicher mehr als 10.000, das war sie. Aber in den Programmen, also insgesamt, ich weiß es echt nicht, 2.000, 3.000 vielleicht.
Viel, viel.
Viele auf jeden Fall, ja.
Krass,
wir haben, viel gemacht, also ich habe ja auch Online-Programme und da summiert sich das natürlich schnell. Ja.
Wow. Hast du denn da Erfahrung, weil was ich mich frage, ist so, gerade in der Trauer ist ja häufig auch, geht da mit einher, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass also so eine richtige depressive Verstimmung auch dabei war und eine unglaubliche Antriebslosigkeit. Mhm. Und wenn ich mich jetzt gerade schon in meinem Zustand vorstelle, wo es mir eigentlich insgesamt gut geht, dann muss ich mich trotzdem ja richtig irgendwie dazu zwingen, jetzt mal Sport zu machen. Wie komme ich aus dieser Antriebslosigkeit raus, wenn ich in so einer Situation bin? Wie fange ich an, dann wirklich in die Bewegung zu kommen?
Also auf jeden Fall mal klar und diese ganze Erwartungshaltung auch mal weg auf die Seite schieben, weil wir dürfen it uns selber mit uns vergleichen vor dem Verlust. Das passiert ja oft. Also sagen wir, irgendwie will ich vielleicht, aber ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht ins Fitnessstudio zu gehen oder ich schaff's nicht diese Stunde Yoga-Einheit oder Pilates, was auch immer, wie vorher. Ja klar schaffst du es nicht, weil dein Körper eben dir Signale sendet, hey, ich bin erschöpft, ich bin voll am Arsch, ich bin fertig mit der Welt, ich muss all diese Gefühle gerade da sein lassen, ich schaffe das nicht und ich darf das auch gerade nicht schaffen, ich muss es nicht schaffen, ja, sondern es geht darum, eine ganz andere Haltung zu kriegen und zwar fängt es an mit wirklich die kleinsten Übungen, sei es zum Beispiel, dass man sich hinsetzt, aufrichtet und dann nur mal die Hände auf den Brustkorb legt, und atmet. Wir fangen an mit Atmen. Nur einatmen, ausatmen. Und mal spüren, wie geht's mir denn gerade? Was fühle ich denn gerade? Was fühle ich körperlich? Also auch das benennen zum Beispiel. Okay, mein Kopf ist gerade so schwer oder dumpf. Ich sieg schlechter oder so. Also diese einzelnen Sachen einfach mal benennen. Und immer dazu atmen. Und dann überlegen, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe Wut oder ich bin so wütend. Dass ich dann auch nicht da gleich das ganze Workout zu Wut oder so mache oder ich da mal die ganze Übung oder so was machen, zum Beispiel beim Seelensport, sondern wirklich zum Beispiel die Fäuste anspannen, Vollgas und dann vielleicht sogar einen Laut von sich geben, irgendwie so und dann ausatmen und die Fäuste wieder öffnen, alles locker lassen und wieder anspannen und die Wut nochmal ausdrücken und dann vielleicht mag man auch, wenn man dann ein bisschen reinkommt, das habe ich ganz oft eben, dass man dann sich auch motiviert fühlt, wenn das Gefühl da ist, jetzt will ich es aber mehr rauslassen, einen Bolster zum Beispiel hernehmen und auf den Bolster mal 10-mal einklopfen und wieder schreien und wieder aufmachen die Hand. Und so im Wechsel zum Beispiel. Oder eben bei der Traurigkeit eben, dass ich mich hinstelle und mir einfach mal halt und hin und her schwing, schaukel. Also diese klitzekleinen Bewegungen Und die anfangen regelmäßig zu machen. Jeden Tag 5 Minuten oder so. Mehr nicht. So fangen alle bei mir an. Mit diesen klitzekleinen Einstiegssequenzen. Und zum Beispiel eben.
Ja, es muss gar nicht das Hardcore-Workout wahrscheinlich am Anfang
eben.
Sein. Ne?
Das kommt erst später. Ich muss erst mal wieder lernen, mich selber wahrzunehmen, mich zu spüren. Und dann kann ich erst, also nur wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, was brauche ich jetzt als nächstes für eine Übung. Und ich sage immer für die ganz Faulen eben, die sagen, okay, sie wollen auch gar nicht da selber irgendwie denken oder das schaffen sie nicht da irgendwie selber. Da haben wir natürlich eben diese Videoanleitungen. Also da gibt es ja bei uns so kostenlos zum Beispiel den Sextant und diese Morgensequenz, wo man wirklich 10 Minuten das machen. Ich kann es manchmal selber nicht glauben, aber ich habe gerade vor kurzem beim Seelenlauf eben ohne dann getroffen, die hat gesagt, seit 2 Jahren macht sie das jeden Tag in der Früh.
Wow.
Diese Morgensequenz. Und das hält sie so, das bringt sie immer rein in den Tag, damit sie den Tag durchstehen. Und das sind 10 Minuten. Einfach nur durchspüren, Gefühle wahrnehmen, lockern. So simpel.
Wie schön, ne? Ja.
Ja, und dann kommt der Rest und dafür eben gibt es ja beim Seelensport auch Trainerinnen mittlerweile oder eben über unsere Online-Programme, wenn man von der Home aus mitmachen will, haben wir ja riesige Programme mittlerweile, die wirklich jeden Tag ein kleines Video geben für ein anderes Gefühl, wo man sich dann einfach drauf einlassen kann.
Ja. Das heißt, du hast 2014 für dich zu deinem persönlichen Seelensport gefunden.
Ja, genau.
Und das dann, also ganz intuitiv wahrscheinlich, oder? Wie hast du da, du hast es dann intuitiv gemerkt, was braucht mein Körper bei welchem Gefühl und das für dich weiterentwickelt?
Ja, ich habe dann erstmal intuitiv einfach immer so trainiert, wie gerade meine Gefühle da waren und habe eben schnell gespürt, hui, heute bin ich sehr wütend, na, da brauche ich nicht das langsame Ding, da will ich was anderes. Und so bin ich bin ja aber, muss man sagen, 4 Stunden am Tag auf dieser Matte gehockt da draußen im Park sogar. Also das war ewig für mich.
Wow.
Aber das war so unmöglich, weil ich dann studiert habe und nur noch so die Abschlussarbeiten klettern und da habe ich mir dann echt so Zeit lassen. Also ich habe dann nicht mich irgendwie durchgeboxt, sondern wirklich auch geschaut, okay, mach langsam, mach so viel, wie halt gerade geht. Und das hat dann auch gut funktioniert und so habe ich mir halt auch viel Zeit eingeräumt für die Trainings, für diese Trauerzeit so. Weil anders wäre es gar nicht gegangen, weil ich habe ja auch eben, wie gesagt, Geschichte studiert und da ist halt auch sehr viel mit Tod in Verbindung, die ganzen Texte und alles von früher, was man lesen muss. Und das sind schon sehr brutale Sachen auch mit dabei. Und da braucht man dann schon eine gute Stabilität oder einen Platz, wo lang ist und für viele Gefühle da ist. Und dann habe ich ja gewusst, nachdem ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen habe, ich will nichts mehr mit Geschichte machen.
Hat sich nicht geändert.
Abschluss in der Hand und dann so, okay, und jetzt? Ich will was mit Sport machen. Also das war dann auch schnell bei mir klar, ich will irgendwas mit Sport machen. Ich brauche diese Stunden an Bewegung in meinem Tag und ich will irgendwas mit dem machen. Aber was? Habe ich noch keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich halt erst mal ein paar Jahre eben Sportausbildungen gemacht und im Trauerbereich auch Ausbildungen. Also bin ja dann nach Wien gezogen. Das habe ich eben gemacht, aber eben ohne meine Schwester. Das war ja immer so ein gemeinsamer Wunsch. Und dann bin ich auch nur dorthin und haben genau das gemacht. Also die Sportausbildungen haben dann halt dabei gearbeitet in einem Fitnessstudio und dann auch bei einer Versicherung. Also und währenddessen halt immer eben dran gearbeitet an dem Konzept so stetig. Und dann 2017 war es dann soweit. Dann hat's Anfang 2017 hat's den Namen gekriegt, Seelensport. Weil bis dahin habe ich ja noch keinen Namen. Ich habe nicht gewusst, was macht. Wie nenne ich das so? Und dann dann habe ich den Blog gestartet und Facebook-Seite, Social Media, Instagram und so weiter. Und am 1. September 2017 habe ich dann offiziell das Unternehmen angemeldet. Und dann ist es schon losgegangen mit den Kurse. Und es waren dann gleich mal, ich habe mir gedacht, es kommen auch hauptsächlich ältere Leute, weil man weiß ja auch so aus Erfahrung, aus seinen Gruppen und so weiter, dass natürlich... Ja. Je älter der Mensch wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er dann ja auch stirbt und so. Ja. Und trotzdem gibt's ja genug junge Menschen, auch die sterben. Aber irgendwie habe ich gedacht, ja, da kommen wahrscheinlich hauptsächlich so um die 50-Jährigen oder älter. Und dann stehen da einfach, ich weiß noch, in diesem ersten Kurs so viele Studentinnen. Und ich so, what? So die jüngste war, glaube ich, 21 oder so. hat ihre Nichte zum Beispiel verloren, ja, also um Krebs. Und ja, und so habe ich dann angefangen. Erst waren es ein paar Kurse vor Ort. Mit ihnen ist dann auch ganz arg noch das Konzept geformt worden. Also die haben mir ganz viel Feedback gegeben und die haben halt immer stetig weiter dran gearbeitet. Also es ist, wir haben da dieses Jahr zum Beispiel die neue Ausbildung rausgebracht, da habe ich alle Übungen nochmal überarbeitet und so. Das ist mir immer ganz wichtig, dass es, weil es entwickelt, ich entwickle mich weiter, aber auch die Wissenschaft entwickelt sich weiter und mir ist ganz wichtig, dass alles so wissenschaftsbasiert ist. Also, dass es nicht einfach so irgendwas Erfundenes ist, wo ich sage, oh, das Gefühl sitzt da und weil ich einfach gewürfelt habe, sondern dass es halt auch wirklich Hand und Fuß hat, so, das ist mir extrem wichtig. Ich komme halt auch aus dem Bereich, wahrscheinlich deswegen. Schöne Geschichtswissenschaft auch so, gell? Und ja, und dann ist halt uns nach dem anderen nur dazugekommen. Dann ist der Verlag auf mich zugekommen, dann habe ich zwei Bücher geschrieben, dann habe ich Online-Programme gestartet, durch Corona ja auch. Dann habe ich die
Ja, stimmt.
Ausbildung konzipiert, weil die hat es ja vorher auch nicht gegeben. Also ist einfach durch die Nachfrage dann entstanden, gell? Die Leute haben dann gefragt, ich würde so gerne das Konzept auch in meiner Trauerarbeit anwenden. Kannst du mir da helfen? Kannst du mir die Übungen geben? Und so ist dann halt entstanden. Und jetzt gibt's eben die Ausbildung eben. Und 130 circa Trainerinnen sind es mittlerweile. Und ja, und dann die anderen Online-Programme, die halt speziell für Trauernde dann sind. Und Erholungswochen eben, wobei ich nächstes Jahr eine Pause mache von den Erholungswochen, weil ich merke, ich brauche ein paar mehr Wochen für meine Familie. Haben ja
Brauchst du
mittlerweile
selber ein bisschen Erholungswochen? Ja.
Genau, für sich selber Erholungswochen. Ich mache das wirklich seit 2018. Trotzdem, dass sie dann ein Kind auch gekriegt haben dazwischen und Bücher
Ja.
geschrieben haben, trotzdem immer diese Wochen. Und jetzt habe ich aber gemerkt, das brauche ich auch mal ein Jahr, wo ich einfach einen Fokus wieder woanders hinlege, so. Ja.
Voll schön, was daraus erwachsen ist. Ist es wirklich rein für Trauernde oder wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich bin gerade mitten in einer tiefen Lebenskrise, glaubst du, da kann das auch helfen?
Ja, also es bezieht sich auf Trauer nach einem Verlust und das heißt, in Lebenskrisen steht eigentlich immer im Hintergrund irgendein Verlust, sei es ich verliere mich selber oder ich verliere meinen Job oder meine
Ja.
Gesundheit oder ich stehe an einem Abschnitt, die haben zum Beispiel eine Trainerin, die hat einen Kurs gegeben für, ich glaube, Mamas war das, deren Kind erwachsen ist und auszogen ist. So, das ist auch so, manche fallen da in ein Loch und so, gell?
Ja.
Also solche Krisen oder Scheidungen, was auch immer,
Ja.
Trennung. Also wir haben auch bei den Trainerinnen so unterschiedliche Kursangebote für, egal ob Tod oder andere Verlustarten, eben und bei den Online-Programmen sowieso. Also da haben wir auch immer alles dabei. Oh, Menschen, die sich zum Beispiel vorbereiten, die jemanden gerade pflegen und wo sie wissen, also palliativ schon,
Passieren, ja.
oh, solche Leute haben wir dabei, ja.
Ja.
Weil es bringt immer, die Basis ist immer, es sind immer die Gefühle und darauf aufbauend ist ja auch das Konzept. Es geht um die Gefühle, einzelne Gefühle, wie ich sie ausdrücken oder erzeugen kann, je nachdem, was sie braucht. Und da ist, in jeder Krise gibt es genug an Gefühlen,
Absolut. Und
definitiv.
ich finde es so schön, weil du wirklich Körper, Geist und Seele so zusammengebracht hast. Ne? Also es wird immer viel davon gesprochen und das ist aber jetzt wirklich praktisch und anfassbar, wie ich zusammen Körper, Geist und Seele Beachtung schenken kann und in Einklang bringen kann, was einfach mega schön ist. Ja, richtig, richtig schön. Du, wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, wie ist deine Beziehung heutzutage zu Larissa? Habt ihr eine Verbindung? Glaubst du, sie begleitet dich auf deinem Weg. Was denkst du darüber, jetzt heute rückblickend nach 12 Jahren, wie das Ganze gelaufen ist?
Also, ich muss sagen, ich habe generell mit der Tat und allem drum und dran so meinen Frieden geschlossen und auch akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Und die Verbindung zu Larissa, also ich merke auch, dass Larissa so richtig allgegenwärtig ist und immer ein Riesenteil von uns weiterhin ist. Und in der Familie, wir reden offen über sie, wir sagen immer wieder, oh, was Larissa jetzt gesagt hat oder das Larissa und hin und her. Also es ist immer präsent so. Und in meiner Tätigkeit jetzt noch viel mehr, weil sie war ja immer die, die sportlich war und immer Menschen in Bewegung bringen wollte. Und wenn ich jetzt da stehe, also an meinem Platz, wo ich zum Beispiel die Online-Programme mache oder in der Erholungswoche, wenn ich auf dieser Matte bin und die Bewegungen mache, die Übungen, dann fühlt sich das immer so an, als würde sie neben mir stehen. Als
Ja,
würde sie mich
das tut sie
anleiten,
wahrscheinlich,
so.
ja.
Ja, wirklich. Also, und wenn ich die Leitern sehe, wie sie sich bewegen und wie auf einmal diese Gefühle, diese Energie von all diesen Gefühlen so im Raum richtig spürbar ist, dann spüre ich auch am nächsten sie bei mir, weil sie halt, ja, weil sie eigentlich so die Motivation für das Ganze ja auch war für mich. Und ich habe ja gesagt, ich habe mich für sie bewegt, mittlerweile bewege ich mich wirklich auch für mich, sondern nur für sie. Und deswegen ist es ja einfach eine total innige, schöne Beziehung, die ganz neu, auf eine neue Art und Weise, ohne physisch stattzufinden.
Ja, voll schön. Und es ist, ich finde es immer wieder so beeindruckend, wenn Menschen so unglaubliche Schicksalsschläge erleben, wie das Leben sich danach häufig für sie zum Positiven verändert. Also es ist einfach immer wieder so beeindruckend zu sehen und zu hören. Dadurch ist deine Geschichte, ich finde, so ein schönes Vorbild, so ein Lichtblick für so viele Menschen. Also ich meine, wenn du und deine Schwester, wenn ihr durch diese Erfahrung durchgekommen seid und da jetzt das Produkt oder das Ergebnis so was Schönes ist, für nicht nur euch, für so viele tausende Menschen, das ist einfach, ja, so, so wertvoll und wahrscheinlich ist das das wirkliche Vermächtnis von Larissa und das Geschenk, was sie dagelassen hat, ne? Also,
voll.
Ja. Sind wir dir und Larissa sehr, sehr dankbar für das, was ihr in die Welt bringt.
Ja, voll. Ja, ich sage auch immer wieder, danke, Larissa.
Ja.
Für das, dass du mich in Bewegung gebracht hast und auch so viele andere. Ja.
Genau. Ja, voll schön. Ich werde alles auf jeden Fall dazu auch in die Shownotes dann packen, dass sich jeder informieren kann, wenn er sagt, er ist gerade in Trauer, weil er einen Menschen verloren hat oder wie du sagst, aus welchem Grund auch immer, da in die Bewegung zu kommen, finde ich auch mega spannend. Ich gucke auch mal, man kann es ja für jedes Gefühl anwenden und kommen ja genug im Laufe des Tages bei uns vorbei an Gefühlen. Von daher mega, mega schön. Und ja, gibt es noch irgendwas, Kathi, was du sagen möchtest, was du mitgeben möchtest? Ist noch irgendwas unausgesprochen?
Nein, ich glaube, wir haben echt sehr umfangreich alles erwähnt und ich freue mich, wenn du in meinem Podcast dann
ja, ich freue mich auch schon drauf.
Richtig sein wirst und
ich
deine Geschichte dann
drauf.
Erzählst.
Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Genau, dann können wir weiter quatschen.
Ja, voll. Fortsetzung folgt.
Von der anderen Seite an.
Genau.
Super.
Na, danke, dass ich erzählen durfte und dort sein durfte. Es war total schön.
Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und ja, für das wirklich, was du jetzt in die Welt bringst. Das ist wirklich ein unglaubliches Geschenk. Danke dir. Willkommen zurück aus diesem wundervollen, tief, tief berührenden Gespräch. Ja, ich hoffe einfach, du bist ebenso berührt wie ich und gleichzeitig so inspiriert wie ich von dieser unfassbar starken, wundervollen Frau. Und ja, ich bin einfach so dankbar für dieses Gespräch. Ich bin so dankbar für die Arbeit, die Kathi macht, die so wertvoll in einer Zeit ist, in der Trauer irgendwie immer noch in so eine Ecke gesperrt wird, wo keiner sie so wirklich ansieht. Und sie hat einen Weg gefunden, einfach so vielen Menschen durch diese Zeit zu helfen, was, ja, ich glaube, das Sinnstiftendste und Wertvollste ist, was man tun kann. Also ja, einfach wundervoll. Und wenn du dich jetzt über Kathi und ihre Arbeit informieren möchtest, dann schau unbedingt in die Shownotes. Du findest alle Verlinkungen zu ihrer Webseite, zu ihrem Angebot. In den Shownotes, sie hat auf ihrer Website, kannst du kostenlos dir ein Erste-Hilfe-Kit runterladen, wo du ja direkt einfach Hilfe bekommst, wenn du gerade akut in einer Trauerphase steckst. Also geh da unbedingt auf ihre Seite. Du findest natürlich auch ihr Instagram-Profil in den Shownotes und Kathi freut sich, wenn du mit ihr in den Austausch trittst. Ja, wir freuen uns natürlich beide mega, wenn du uns einen Kommentar da lässt zu der heutigen Folge, was dieses Gespräch in dir bewegt hat. Nutze super gerne bei Spotify die Kommentarfunktion dafür und wir können da in den Dialog kommen. Da freuen wir uns beide auf jeden Fall sehr drüber. Und ja, ich hoffe, du konntest für dich jetzt einfach mitnehmen, dass egal in was für eine dunkle, dunkle Zeit uns das Leben hinein katapultiert, dass es zum einen immer einen Grund dafür gibt und zum anderen es immer irgendeinen Weg daraus gibt. Und das heißt nicht, dass es von heute auf morgen alles wieder gut ist. Und das heißt auch nicht, dass Kathi nicht ihr Leben lang ihre Schwester vermissen wird. Aber es ist einfach so beeindruckend zu sehen, welchen Umstand das Leben Kathi gegeben hat, um einfach das Leben von so vielen tausend Menschen zum Positiven zu verändern. Und ja, ich glaube, es bleibt nicht viel zu sagen, außer danke, Kathi. Danke von Herzen für deine unfassbar wertvolle Arbeit. Danke von Herzen für deine Zeit, die du dir genommen hast für dieses Interview. Und ich freue mich drauf. Bald könnt ihr mich auch in ihrem Podcast hören. Wir werden es ankündigen. Und genau, jetzt hoffe ich, dass du ganz berührt und demütig durch diesen Tag gehst und schau bei Kathi vorbei. Connecte dich mit ihr und ihrer Arbeit und lass dich weiter von ihr inspirieren. Bis ganz bald in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Vanessa.